Also guten Morgen nochmal. Ich freue mich auch, dass ich heute mal wieder hier vorne stehen darf, dass ich mit euch zusammen durch den Jakobusbrief gehen darf und mit euch lesen. Und ja, der Text, den wir heute anschauen, ist wirklich aktuell. Es geht um unseren Charakter und das ist immer sehr aktuell. Und wir schauen uns heute, ich weiß nicht, wer es schon gesehen hat, im Jakobusbrief heißt es unsere Zunge. Steht auch im Gemeindeblatt. Unsere Zunge, das ist im Jakobusbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Jakobus 3, 1 bis 12. Das ist ein relativ langer Abschnitt, ich werde das jetzt einfach mal so vorlesen. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch ein kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Aber die Zunge kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Gifts. Mit ihr preisen wir den Herrn, den Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen. Genau, soweit dazu. Das sind schon ganz schön harte Worte, findet ihr nicht? Also, das wird jetzt auch nicht unbedingt einfacher, wenn man länger drüber nachdenkt, besonders im ersten Teil. Also mich hat es schon ziemlich getroffen und das sollte es auch, weil wenn man bedenkt, es ist Gottes Wort, mit Gottes Wort wurden Himmel und Erde geschaffen, es wäre direkt komisch, wenn es nicht uns heute noch genauso treffen würde oder wenn es uns nichts mehr zu sagen hätte. Ja, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, heißt es hier am Anfang. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier gemeint ist. Geht es hier vielleicht sowas um so Grundschullehrer oder Mathelehrer? Ja, bestimmt nicht. Es geht um Lehrer des Wortes Gottes, also diejenigen, die biblische Lehre weitersagen. Und jetzt könnte man sagen, ist man dann automatisch ein Lehrer, wenn man Kinder hat? Ja, mit Sicherheit würde ich sagen, weil man hat ja auch eine große Verantwortung, dass wenn man Kinder hat, dass die dann im Glauben erzogen werden. Und auch unterwiesen werden, dass man seine Kinder die ersten Schritte so im Glauben begleitet. Genau, und in der Zeit von Jesus, da war das in den Synagogen so ähnlich wie bei uns heute, also mit dem Lehren. Das ist so ähnlich wie bei uns hier in der ersten Stunde, da stehen dann so die Brüder auf, kommen vielleicht nach vorne und dann lehren sie die Versammlung aus dem Wort. Und möglicherweise war das damals ein Problem, dass die Christen in diesen jungen Gemeinden damals dann, also die dann gelehrt haben, so einen ähnlichen Status genossen haben wie die Rabbiner in den Synagogen nebenan. Die hatten ja dann einen ganz herausragenden Status in der Gesellschaft. Aber es ist wie so oft im Reich Gottes, es kommt nicht so sehr darauf an, was man tut, sondern mit welcher Motivation man etwas tut. Und wenn meine einzige Motivation heute Morgen hier zu stehen einfach das ist, dass ich in euren Augen irgendwie gut dastehen will, dann ist das alles wertlos. Dann bringt das hier überhaupt gar nichts. Und passend dazu möchte ich auch noch eine Stelle vorlesen aus Matthäus 6. Und da geht es um das Beten eigentlich. Aber Jesus redet auch ganz, ganz klare Worte zu diesem Ansehen von diesen jüdischen Rabbinern. Und in Matthäus 6, Vers 5. Matthäus 6, Vers 5, da heißt es, und wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Also das ist jetzt das eine. Es ist dann komplett wertlos, was sie da tun. Es bringt niemandem etwas, ihnen selber nicht. Lohn gibt es ja dafür keinen. Oder sie haben ihn schon gehabt. Und auch der Gemeinde schadet es, weil ja, sie werden in die Irre geleitet. Und das ist wie zum Beispiel bei einem Arzt. Wenn ein Arzt nicht die richtige Behandlung verschreibt, dann wird er sofort verklagt. Dann wird er in irgendein Verfahren hineingezerrt. Er hat halt einfach eine große Verantwortung. Und ja, hier geht es jetzt nicht nur um so eine zeitlich begrenzte Krankheit, was dann eben schon wieder heilt, sondern es geht um das ewige Leben. Und wenn wir da keine klaren Worte reden, dann wartet uns das göttliche Gericht. Und deswegen ist schon so ein ziemliches Risiko, wenn man dann hier steht und versucht, so eine Verantwortung zu übernehmen. Man wird dann umso mehr zur Rechenschaft gezogen. Das ist also nichts, was man vorschnell übernehmen sollte, sondern das sollte man sich schon gründlich überlegen. Es hat einfach Konsequenzen. Wir werden einfach strenger beurteilt. Wir haben es hier gelesen. So, das ist jetzt das eine, was wir gelesen haben, die größere Verantwortung, die man dann hat, wenn man das Lehramt in der Gemeinde ausübt. Aber jetzt schauen wir uns den Lehrer schlechthin an, Jesus. Er ist ja wirklich der vollkommene Lehrer. Also, und wir schauen ihn an, also erstmal, dass er gelehrt hat, zum Beispiel in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 2. Da heißt es, und er tat seinen Mund auf zu einer Rede und lehrte sie und sprach. Also er ist praktisch der Urlehrer und wir wollen ihm ja auch nacheifern in dem Sinn, ihn zum Vorbild nehmen. Und andererseits ist es auch so, dass wir auch andere lehren sollen. Also es gibt auch, wir haben auch direkt einen Auftrag dazu. Und da steht zum Beispiel in Matthäus 28. Ich lese Matthäus 28, Vers 19 und 20. Ein bisschen weiter hinten. Genau, da heißt es, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen, heißt es. Und dann auch an anderer Stelle können wir lesen, dass wir aufgefordert werden, andere zu lehren. Zum Beispiel im 2. Timotheus 2, Vers 2. Ich lese es jetzt einfach vor. 2. Timotheus 2, Vers 2. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Also es kann jetzt hier in dem Abschnitt heute nicht darum gehen, dass sich jetzt niemand mehr traut, hier vorne zu stehen und zu predigen. Sondern es geht einfach darum, dass man sich einfach bewusst sein muss, dass man eine sehr große Verantwortung hat. Und deswegen ist es auch so, dass die Ältesten von der Gemeinde hier, die Gemeindeleiter, aber auch die so Laienprediger, wie ich jetzt einer bin, dass sie einfach also dringend darauf angewiesen sind, dass man dann für sie betet, dass die Gemeinde hinter ihnen steht und dass die Gemeinde auch regelmäßig hinter ihnen steht und betet. Ja, das braucht man einfach. Das braucht jeder. Und wir brauchen auch viel Vergebung. Denn jetzt kommt ja noch was dazu. Denn selbst wenn man jetzt bereit ist, dieses hohe Risiko einzugehen, dann heißt es in dem Text nachher trotzdem weiter, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Und das kann schon dann auch ernüchternd sein. Jetzt hat man einerseits schon das höhere Risiko mit der Verantwortlichkeit und dann kommt auch noch unsere eigene Schwäche dazu. Wir verfehlen uns vielfach, heißt es. Also so steht es in meiner Schlachterübersetzung. In anderen Übersetzungen heißt es auch manchmal stolpern, fehlen oder auch sündigen. Also jedenfalls ist es kein fataler Fall, sondern so ein Stolpern, so ein Dahingeholpere. Und auf jeden Fall ist es was uns an geistlichem Wachstum auch hindert. Und wir sehen auch, dass Jakobus hier schreibt, wir und nicht sie, also wir verfehlen uns vielfach. Also Jakobus schließt sich hier selbst mit ein. Das entschuldigt jetzt natürlich unser Stolpern dann nicht, wenn Jakobus auch das Problem hat. Sondern wir sollten schon auch alle danach streben, einfach an einem Weg mit dem Herrn mit weniger Gestolpere zu arbeiten. Genau, und wenn man jetzt dann nochmal weiterschaut, Jakobus zeigt jetzt dann noch eine Möglichkeit, wie man so geistliche Reife bei Lehrern und allen Christen überhaupt eigentlich messen kann direkt. Ich mag das ja sehr gern, wenn man so Sachen sagt, okay, das ist das Kriterium, an dem kann man Sachen messen. Wenn sich jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann. Ja, wir verfehlen uns im Wort wegen uns selbst. Also das kann uns ganz leicht passieren, Prahlerei, mal ein bisschen übertreiben oder wenn man nur so mal bruchstückhaft Sachen erzählt, dann kann man sich ganz leicht verfehlen bei anderen, wenn man andere kritisiert, schnell in irgendwelche Lästereien reinkommt oder sogar verleumdet oder vielleicht auch mit Schmeicheleien oder so nicht Kritik, die nicht ernst gemeint ist oder einfach irgendwie, wenn man was sagt, um einfach gut dazustehen bei den anderen. Oder man hat einfach vielleicht so ein Halbwissen und hat schlecht recherchierte Aussagen. Ja, also wenn man sich nicht verfehlt im Wort, das zeigt wirklich echte geistliche Reife. Und das ist hier besonders wichtig für diejenigen, die hier vorne stehen, die umso mehr Gelegenheit haben, mit den Worten zu sündigen. Ja, und es ist wirklich einfach, die Position von einem Lehrer in der Gemeinde auf die leichte Schulter zu nehmen. Und wenn man nicht bedenkt, was das heißt, diese Verantwortung zu tragen. Jesus warnt nochmal ganz besonders in Lukas 12, Lukas 12, Vers 48. Da heißt es, denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Ja, diese Worte von Jesus und Jakobus erinnern uns schon daran, dass Lehrer in der Gemeinde Gottes zu sein mehr verlangt als nur diese natürlichen geistlichen Gaben. Es gibt noch eine zusätzliche Dimension von dem richtigen Charakter. Und deswegen werden Lehrer umso mehr geprüft und eben auch strenger gerichtet. Tja, wir verfehlen uns vielfach, habe ich schon vorgelesen. Und jetzt ist die Frage, wie wird man jetzt mit seiner Zunge fertig? Und damit wollen wir uns heute Morgen beschäftigen, mit unserer Zunge. Und wenn wir jetzt hier weiterlesen in unserem Abschnitt heute, dann kommen wir zu diesen anschaulichen Vergleichen, also wo die Zunge verglichen wird. Zuerst mit dem Zaum, dann mit dem Ruder und dann mit dem Feuer. Ja, in unserem Urlaub im Mai, da habe ich das zum ersten Mal ausprobiert. Da haben wir so ein bisschen Cowboy gespielt und so eine kleine Reittour mitgemacht. Und das war super. So ein kleines Wort und dann geht das Pferd nach links. Und ein kleines Wort und ein bisschen Zug und dann geht es nach rechts. Und so funktioniert es überhaupt mit den Worten. Das ist nicht viel, es ist ein kleines Wort und schon bewirkt es ganz viel. Ja, es geht nicht nur um die Taten. Worte sind auch manchmal Taten. Manchmal Taten, die unser ganzes Leben bestimmen. Zum Beispiel wenige Worte können dem Leben einen ganz neuen Kurs mitgeben. Ja, ich will. Oder manchmal ja, mit Gottes Hilfe. Ganz wenige Worte und nachher kann das Leben ganz anders sein wie vorher. Ja, deswegen sollten wir soll es umso wichtiger sein, dass wir auf unsere Worte aufpassen. Und noch entscheidender ist aber, wer jetzt der Reiter von unserem Leben ist, wer im Sattel da sitzt. Also bei Pferdeturnieren, da gibt es ja so einen Pferdewechsel manchmal. Und bei uns, da sollte es den Reiterwechsel geben, damit wirklich Jesus dann die Zügel in der Hand hat, wenn er es nicht schon hat. Ja, und das nächste Bild ist das Bild vom Ruder. Das ist auch super anschaulich. Und ich habe mal recherchiert, heute gibt es ja diese großen Kreuzfahrtschiffe. Das größte Schiff, was ich jetzt gefunden habe, heißt Harmony of the Seas. Mit einer Länge von 362,12 Meter, das länger als der Eiffelturm hoch ist. Also zum Vergleich, der ist 324 Meter hoch, also 0,82. Und das sind schon wirklich gigantische Kolosse, praktisch eine ganze Stadt im Wasser mit allem, was dazugehört. Ja, und trotzdem, wenn man sich dann zum Vergleich dazu das Ruder anschaut, kleines Stück Metall, was da noch so hinten mit dranhängt, Und trotzdem, das ist es, was die Richtung vorgibt. Damit wird bestimmt, also damit sagt der Kapitän, wo das Schiff hinfahren will, und das funktioniert. So, und jetzt kommt dann noch das Bild vom Feuer. Und noch eine kleine Anekdote aus unserem Urlaub. Wir waren ja da in Amerika und da sind wir auch durch so große Pinienwälder gefahren. Und im Sommer ist es ja oft so, dass es da ganz lange trocken ist und es regnet sehr, sehr wenig, Regen bleibt aus. Und dann braucht es nur einen Funken, eine Zigarette, die weggeschmissen wird und alles steht im Brand. Und wir haben jetzt dort keinen Brand so miterleben müssen, aber wir haben schon so die Landstriche gesehen, wo alles dann so niedergebrannt ist, die ganzen schwarzen Bäume. Und das kann man sich dann schon richtig gut vorstellen, wie das dann zugegangen sein muss, wenn der Waldbrand gerade durchzieht. Das ist einfach Tod und Verwüstung. Und ja, deswegen ist es auch interessant, wie das mit den Worten ist, ist im Prinzip das Gleiche. Man kann wirklich ganz schnell verletzt sein. Manchmal möchte man ja nur jemandem was sagen und meint es ja auch gar nicht böse. Man will nur dem anderen helfen, ihn vielleicht auf etwas aufmerksam machen, was er vielleicht besser machen kann. Ja, ein kleines Wort, so ein kleiner Funke reicht schon und dann brennt's. Ja, besonders schlimm ist es aber, wenn jetzt dann auch jemand nicht nur das Beste von den anderen sucht, sondern aktiv da Brandstiftung betreibt. Da findet die Bibel auch klare Worte dazu, zum Beispiel in Sprüche 21, Vers 6 heißt es, wer mit lügenhafter Zunge Schätze erwirbt, der jagt nach Wind und sucht den Tod. Wie bei dem Brand, Tod und Verwüstung. So, auf der anderen Seite wollen wir uns jetzt aber auch mal anschauen, was mit der Zunge umgekehrt, ja positiv gesehen, also was die Zunge positiv gesehen alles anrichten kann. Ja, zum Beispiel Thema Zungenreden. Es ist komisch, dass man beim Zungenreden immer gleich an so ein ekstatisches Ereignis denkt. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich rede hauptsächlich mit der Zunge, so ein bisschen auch mit den Händen vielleicht, aber hauptsächlich mit der Zunge. Und ja, die Zunge, die hat ja auch schon in der Vergangenheit schon viel bewirkt, wenn man so in die Bibel reinschaut, zum Beispiel an Pfingsten. Ja, und das ist super, wenn man so sehen kann, wenn die ersten Christen, als sie zu diesen Menschen gepredigt haben, das war einfach ihr Zeugnis, was sie mit dem Herrn Jesus erlebt haben. Und ja, Gott wirkt dadurch und hat eine große Erweckung in Brand gesetzt, möchte ich mir direkt sagen. Da heißt es auch dazu, in Römer 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber kommt durch Gottes Wort. Also die Verkündigung kommt aus Gottes Wort. Und die Verkündigung wird ja auch durch dieses ganz kleine Organ bewirkt, durch die Zunge. Ein winziges Glied, was so viele große Dinge bewirken kann. Auf der einen Seite kann es Tod und Verwüstung bringen und so einen Vernichtungsbrand anrichten und auf der anderen Seite so ein Feuer der Erweckung auslösen. Je nachdem. Und am besten sollte Gott die Zunge dann benutzen. So, und jetzt gibt es noch eine ganz konkrete Zusage, die für uns gilt, wenn wir unsere Zunge jetzt für so gute Dinge einsetzen oder einsetzen lassen. Die steht in 1. Petrus 3. 1. Petrus 3, Vers 10. Nochmal aufschlagen. 1. Petrus 3, Vers 10. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Super, oder? Wenn wir gute Tage sehen wollen, dann müssen wir einfach auf unsere Zunge aufpassen. Und es gibt wirklich viel Segen. Also, wenn wir sein Wort auf der Zunge haben und ja, wenn wir nicht unsere Probleme immer so mit uns mittragen, das ist ja auch was man ganz gerne leicht macht, so sein. Was alles irgendwie schlecht ist, das trägt man doch immer so buchstäblich auf der Zunge, sondern wenn wir wirklich sein Wort auf der Zunge tragen. So, und jetzt kommen wir schon zum vorletzten Gedanken. Gutes und Böses passen nicht zusammen. So wenig wie Licht und Finsternis. So wenig wie Trinkwasser und Salzwasser. Man könnte es zum Beispiel im 2. Korintherbrief nachlesen. 2. Korinther 6, Vers 14, da heißt es, zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Also wieder ein Beispiel aus der Landwirtschaft, aus dem bäuerlichen Leben, was die Menschen damals verstanden haben. Also dieses Joch, ihr kennt es ja bestimmt alle, da hat man ja damals so Ochsen zusammengespannt. Die haben sich dann die Kraft geteilt, die man braucht, um so ein Feld zu ackern zum Beispiel. Ja, aber was, wenn jetzt diese Tiere überhaupt nicht zusammenpassen? Wenn jetzt der eine Ochse nach rechts zieht und der andere nach links? Ja, blöd. Und deswegen wird die Stelle auch oft verwendet, um so Beziehungen zwischen Christen und Nichtchristen zu erklären. Solange das so ist, solange passt es einfach im Kern nicht zusammen. Da wird der eine versuchen, sich fürs Reich Gottes zu engagieren und der andere wird in eine komplett andere Richtung ziehen. Und was kommt dann zum Schluss dabei raus? Und so ist es auch mit unserer Zunge. Kann es denn jetzt sein, dass man gleichzeitig gute Dinge redet, Menschen zurechtweist und dann wieder zwei Sätze später dann irgendwie jemanden praktisch verflucht oder schimpft mit einem und rumflucht? Und kann das sein? Ja, das kann schon sein, aber so soll das nicht sein, heißt es da. Hier, wenn wir unseren Text lesen, in Vers 10 heißt es ja, also in unserem heutigen Abschnitt, Jakobus 3, Vers 10, aus demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Ja, und letzten Endes kommt ja dann auch heraus, was die wahre Natur des Menschen ist. Also, es gibt ja nur eine, es kann ja nicht beides sein eigentlich. Wir lesen das in Matthäus 7, Vers 16. Da heißt es, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Ja, so ein Weinstock ist eben ein Weinstock und eine Distel ist eine Distel. Und es wäre eher ungewöhnlich, wenn jetzt an einer Distel auf einmal eine Traube wächst. Und so ist es auch eher ungewöhnlich, wenn aus dem Mund von jemandem, der normalerweise lügt und lästert, auf einmal gute Dinge kommen. Und Segen. Also schauen wir, dass wir auf unsere Worte achten. Und da bringt es jetzt auch nichts, wenn ich mir einfach immer gute Vorsätze mache. Also so gute Vorsätze, es bringt nichts. Meistens jedenfalls. Wir haben uns einfach selber nicht im Griff. Da ist es einfach dann wichtig, wer die Zügel in der Hand hat. Wer der Reiter ist und wer das Steuerrad in der Hand hat. Wer unser Leben lenkt. So, und jetzt möchte ich noch auf eine andere Begebenheit aus der Bibel kommen. Da wurde eigentlich nur die Wahrheit gesagt und trotzdem hat es Verheerendes angerichtet. Und das ist auch eine ganz, ganz fatale Situation. Es ist eine Geschichte, die steht in 1. Samuel 22, also 21 und 22. Ich werde es kurz zusammenfassen, ich werde es nicht vorlesen. Und da war das so, da kam David zu den Priestern von Nob, also N-O-B geschrieben. N-O-B. Also dort war einer von den Edomitern, von Volk, der war dort im Heiligtum eingeschlossen, heißt es Doeg. Und der hat sich vielleicht in einer besonderen Weihe irgendwie Gott hingegeben. Manche sagen auch, dass er, es war ganz einfach Sabbat und er durfte nicht weiterreisen, sie dürfen nicht nur so eine bestimmte Anzahl an Schritten gehen. Auf jeden Fall heißt es, er war da eingeschlossen und der bekommt da einiges mit. Er bekommt mit, wie David, der dort auf der Flucht ist, hinkommt und ja, er bekommt dort das Schwert von Goliath und so Brot, heiliges Brot, das ist diese Schaubrote. Und er hat jetzt dort nicht gesagt, dass er vor dem König Saul auf der Flucht war. Er hat einfach den Priestern dort gesagt, ich bin in einer geheimen Mission und ich brauche schnell was zu essen und ich brauche Waffen. Und ja, König Saul hat dann später bei seinen Männern gefragt, wer von euch steckt hier überhaupt unter einer Decke mit David? Wer hat ihm da jetzt ausgeholfen und ihm Essen und Waffen gegeben? Ja, die Priester. Und die haben ihm das Schwert gegeben und auch Essen. Also ein Wort von Verrat. Und das hat dann ein schreckliches Blutbad angerichtet. Saul hat dann die Priester auf das hin umbringen lassen. Und Ja, so sagt schon Luther in seiner Auslegung zum achten Gebot. Es kommt nicht darauf an, dass man nur die Wahrheit sagt, sondern manchmal, manchmal meint man, man kann ja alles sagen, wenn man dann vielleicht so noch mit dem Zusatz, aber ist doch wahr. Doeg hat ja nichts als die Wahrheit gesagt. Und trotzdem war es eine furchtbare Tat, weil er hat den Menschen dort ans Messer geliefert. Ja, manchmal muss ich auch nicht alles sagen. Ich muss jetzt niemandem sagen, Sie sehen heute aber mal blöd aus, weil das bringt nichts. Ja, Worte können töten, Worte können zerstören. Und ja, deswegen kann das auch wirklich ein starkes Beispiel sein. Er hätte es wirklich für sich behalten können. Denn die Priester von Nob, die wussten ja eigentlich gar nicht, was sie taten. Sie waren wirklich Unschuldige. Und sie wurden durch ein Wort, was ja auch gestimmt hat, aber das wurde doch in einem falschen Zusammenhang vielleicht gebracht und auf das sind sie ja umgebracht worden. Und ja, auch Jesus redet im Zusammenhang mit dem fünften Gebot, du sollst nicht töten, davon, dass schon die Worte, die ich spreche, töten können. Ja, Worte haben schon eine enorme Bedeutung. Eigentlich sind sie auch schon Taten, haben wir gesehen. Und sie können viel bewirken, können viel anrichten, besonders wenn man in der Gemeinde lehrt. Richtige Lehre, die kann die Zuhörer ermahnen, treffen, manchmal wieder auf den richtigen Weg bringen. Aber wenn dort falsche Dinge gesagt werden, dann kann man sich wirklich schuldig machen. Dann können Menschen in die Irre geleitet werden. Und das muss man wirklich bedenken. Also derjenige, der lehrt, der wird ein umso strengeres Urteil bekommen, haben wir gelesen. Und wir haben auch gelesen, wer sich im Wort mit seinen Worten nicht verfehlt, der ist perfekt, der ist ein perfekter Mann, heißt es da. Also die Zunge ist ein wildes Ding, was niemand zähmen kann. Dabei kann man praktisch alles zähmen. Naja, und die Zunge, obwohl sie wirklich klein ist im Vergleich zum Rest vom Körper, kann sie so viel Verheerendes anrichten, Gutes und Schlechtes. Aber Gutes und Schlechtes passt einfach nicht zusammen. So wenig, wie es Trauben an einer Distel gibt. Eine Quelle ist immer eine Süßwasserquelle oder eine Salzwasserquelle. Genau, und dann gab es zum Schluss noch den Punkt, dass man Menschen praktisch auch ans Messer liefern kann, wenn man immer nur die Wahrheit sagt. Ja, Worte können wirklich Verheerendes anrichten. Und deswegen lasst uns auf unsere Worte achten. Aber das geht auch wirklich nur wirklich gut, wenn der richtige Steuermann das Sagen hat, wenn Jesus Christus quasi unser Leben bestimmt. Amen.